Anforderungen und dass wir in dem Zusammenhang sicherlich ein hohes Interesse daran haben, wenn wir da eine Lösung finden, das auch im Sinne der Interoperability zu lösen. Und zu diesem Zwecke hatten wir dann auch schon und soweit Vorüberlegungen getätigt, aber das kann eigentlich der Thomas Schmutz eigentlich am besten ausführen, weil er der Autor ist, sag mal so, der Eingabe an TIC, den wir jetzt im Entwurf vorliegen haben. So ein bisschen, was die Hintergründe sind, was wir da schon an Outreach-Aktivitäten unternommen haben, einfach um dieses hinterher im Konzert sicherzustellen. Thomas, ich würde einfach an dich übergeben mit dem Top 15, dass du uns da durch die Thematik führst. Ich hoffe mal, dass wir mit den 30 Minuten da auskommen. Ansonsten hätten wir noch 15 Minuten in der Reserve, aber wir gucken mal, ob wir sie brauchen.
Ja, okay. Gut, dann ja, vielleicht mal so viel nochmal zum Hintergrund erstmal. Wo kommt das Ganze her? Ursprung dieser Diskussion, es gibt eigentlich zwei Ursprünge. Der erste Ursprung ist der, dass wir uns mit dem Thema Anticipated Financial Effects und die geforderte Quantifizierung in den ESRS ja schon beschäftigen, spätestens seitdem wir auch über den Omnibus und die beabsichtigte Simplifizierung der ESRS sprechen und da ja bislang im Fachausschuss auch in den Thesen, die wir an EFRAG geschickt haben, ja die Ansicht, die Position eingenommen haben, dass die Quantifizierung von Anticipated Financial Effects freiwillig sein soll, wenngleich die Angabe über Anticipated Financial Effects natürlich eine Anforderung sein soll, aber eben dieser Anforderung damit Genüge getan werden kann, wenn darüber qualitativ berichtet wird. Wir hatten auch überlegt, in den Diskussionen im Fachausschuss das unter den Management Approach zu stellen. Es ist aber dann final im Fachausschuss so entschieden worden, dass wir da eine Freiwilligkeit wollen, was eben die sogenannten Anticipated Financial Effects angeht. So, das ist sozusagen der eine Teil der Vorgeschichte. Der andere Teil der Vorgeschichte ist der Exposure Draft, den der ISSB vor einiger Zeit veröffentlicht hat und das war Ende April, glaube ich, 28. April, genau. Der Explorer Draft, der hieß Amendments to Greenhouse Gas Emissions Disclosures. Im Zuge der Konsultation haben wir, auch wenn das nicht Bestandteil der vorgeschlagenen Änderung war, des ISSB, haben wir natürlich auch wieder über das Thema Anticipated Financial Effects gesprochen und hatten beschlossen, das war ein Beschluss des Fachausschusses, unserer Stellungnahme, auch den ISSB auf dieses Thema hinzuweisen, welche Position wir da vertreten. Wir haben festgestellt, dass der IFRS S1 und IFRS S2, dass die einen Relief von der Quantifizierung von Anticipated Financial Effects vorsehen, wenn die Effekte einer zu hohen Management Uncertainty unterliegen oder wenn es auch aus Sicht des Unternehmens nicht praktikabel ist, das zu tun, also wenn die Kapazitäten dafür nicht im Unternehmen nicht vorliegen, um solche Effekte auch zu quantifizieren. Dann haben wir eine öffentliche Diskussionsveranstaltung zu diesem Thema gehabt. Da hat auch Veronika Puntschewa vom ISSB mit teilgenommen und hat auch ein paar wertvolle Hinweise noch gegeben, unter anderem den Hinweis, dass dieses Thema in die Stellungnahme zum Exposure Draft des ISSB zu IFRS S2 eigentlich thematisch gar nicht reingehört, sondern dass dies eher ein Thema ist, was über die Transitional Implementation Group des ISSB, also die TIC, eingespielt werden soll. Und daraufhin, Georg, hattest du das auch schon gegenüber ISSB-Mitgliedern erwähnt, dass das kommt. Wir haben uns auch mit dem deutschen Mitglied in der TIC, Herrn Pradela von DRL, auch dazu schon auseinandergesetzt. Beziehungsweise Georg, du hattest mit ihm gesprochen. Wir hatten dann beschlossen, ja, wir bereiten eine Eingabe an die TIC vor, bei der wir auf dieses Thema hinweisen und bei der wir entsprechend unserer Position Ausdruck verleihen wollen, auch beim ISSB darüber nachzudenken, ob man die Quantifizierung der Anticipated Financial Effects nicht unter die Freiwilligkeit der Unternehmen stellen soll. Was ist in der Zwischenzeit noch passiert? Wir hatten Gespräche mit ISSB-Mitgliedern, zuletzt am letzten Montag. Da ist uns auch nochmal seitens des ISSB klar gemacht worden, dass man dort eine vollständige Freiwilligkeit nicht möchte, sondern im Hinblick auf die Tatsache, dass es sich dabei um eine investorenrelevante Angabe handelt, nämlich die Quantifizierung, davon eigentlich nicht abgehen will. Das hat auch Sue Lloyd nochmal, mit ihr haben wir nämlich gesprochen am Montag, auch nochmal zum Anlass genommen, uns ein E-Mail zu schreiben, weil wir hatten ihr nämlich gesagt, wenn wir den Entwurf an den Fachausschuss schicken, dann bekommt sie den auch zur Kenntnis. Daraufhin hat sie auch nochmal reagiert und hat auch nochmal bekräftigt, dass sie quantitative Informationen über die Anticipated Financial Effects für kritischen Punkt für Investoren halten. Die seien sich bei der Festlegung dieser Anforderungen in S1 und S2 auch bewusst gewesen, dass es für Ersteller durchaus eine Challenge ist, das zu tun, und versucht eben darauf zu achten, dass eine Reihe von von Mechanismen in den Standards stehen, die Anwendung erleichtern sollen und einen verhältnismäßigen Ansatz schaffen sollen. Ne? Also ich sprach gerade die Reliefs an, die der ISSB dafür vorsieht. Darüber hinaus soll damit auch ein Ansatz geschaffen werden, der die Weiterentwicklung der Praxis auf dem Markt unterstützt. Und zu Recht, denke ich, weist sie auch darauf hin, dass genau diese Erleichterungsmechanismen von den europäischen Unternehmen zum großen Teil gar nicht erprobt werden konnten, weil die ESRS in dieser Form diese Erleichterungen gar nicht vorsehen. Was die ESRS aber schon vorsehen, ist ein Transitional Relief, was dazu führt, dass es im Ganzen weniger als eine Handvoll von Unternehmen gab, zumindest wenn man sich mal die Unternehmen aus den Börsensegmenten DAX 40, SDAX, MDAX anschaut, die tatsächlich sich an einer Berichterstattung über finanzielle Effekte, Anticipated Financial Effects überhaupt versucht haben. Und nur ein ganz kleiner Teil davon hat bezogen auf ein oder zwei Disclosure Requirements tatsächlich auch eine quantitative Angabe gemacht im Nachhaltigkeitsbericht. Das alles vorausgeschickt, würde ich jetzt dem Fachausschuss mal kurz durch den Entwurf der Eingabe durchführen. Und dann würde ich einfach mal gerne euch bitten, mir die Rückmeldung zu geben, ob wir das in dieser Form so weiterverfolgen wollen oder aber ob wir generell über das Thema nochmal anders nachdenken sollten oder ob wir konkret was an der Eingabe ändern sollen. Es ist jetzt auch, hat sich jetzt auch gezeigt, dass die Ankündigung, dass ein ISSB an der heutigen Sitzung als Gast teilnimmt, jetzt nicht so kommt. Ne? Da hatte die Leute auch nochmal gesagt, das scheint wahrscheinlich nicht sinnvoll, das ist zu machen. Was ISSB-seitig auch nochmal betont wurde, das habe ich vergessen zu sagen, ist, man möchte gerne viel stärker das verstehen, was deutsche Unternehmen für Anwendungsprobleme haben bei der Quantifizierung von Anticipated Financial Effects. Vermutlich ist es so, dass hier ein unterschiedliches Verständnis von ISSB-Standards und von ESRS-Standards in der Praxis dahingehend zugrunde liegt, was sich hinter dem Begriff Anticipated Financial Effects überhaupt verbirgt. Ja, das ist durchaus auch möglich, ist angekündigt worden, beziehungsweise ist gesagt worden. So, ich bin jetzt immer noch nicht im Teilenmodus, dann würde ich das mal machen, aber ich sehe erstmal eine Hand bei Herrn Sack.
Ja, vielen Dank. Eine kurze Frage. Könnten Sie etwas dazu sagen, welche Angaben gemacht worden sind? Die wenigen Angaben, Sie sprachen von wenigen Angaben in den Berichten. Was wurde denn da gezeigt? Welche Dinge wurden denn da offengelegt?
Das könnte ich machen. Brauche einen Moment. Muss ich mir jetzt gerade raussuchen. Ich habe diese Statistik vor ein paar Tagen erst bekommen und bin noch nicht genau reingestiegen, habe nur gesehen, wie viele es gemacht haben.
Und auch was?
Das sind die jetzt berichtet haben, oder, Thomas?
Das sind die, die jetzt berichtet haben,
genau. Ah ja, okay, alles klar. Aber das wäre immer spannend.
Es mag auch noch welche geben, die nicht berichtet haben, das nochmal geübt haben.
Ja, also weit über 90% haben gar nichts dazu berichtet. Ja, Moment, ich muss diese Unterlage erst finden. So, es gibt qualitative Aussagen, wie das Geschäftsmodell von XY ist weder von physischen Risiken betroffen, noch besteht ein wesentliches weiteres Risiko. Also so etwas sieht man. Das sind dann narrative Aussagen. So, jetzt gucke ich mal. Es gab einmal eine Angabe über Reinigungs- und Sanierungsmaßnahmen, das sind aber Current Financial Effects, und dann eine Ankündigung über weitere Kosten, die in den Folgejahren durch Umweltmonitoring-Maßnahmen entstehen, die derzeit in Abstimmung mit den Behörden bis 2027 geplant sind. Das habe ich jetzt zitiert aus dem Bericht, dort ist aber keine Zahl angegeben. Ne? Da ist über einen Current Financial Effect berichtet worden, aber über, nicht über einen erwarteten. So, und dann haben wir das andere Mal, da habe ich was, haben wir was gesehen über Prozentwerte und Abhängigkeitsbewertung von Biodiversität in Milliarden Euro. Biodiversitätsrisikorelevantes Kreditvolumen auf Grundlage der Kreditrisikoportfolioanalyse wurde die Metrik über das biodiversitätsrisikorelevante Kreditvolumen 34 des Gesamtportfolios für physische und transitorische Biodiversitätsrisiken erstellt. Für die Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten, dass sich eine hohe theoretische Risikobewertung nicht direkt in ein hohes Kreditrisiko übersetzen lässt. Da ist noch ganz, ganz viel Text. Es wird einmal etwas genannt über einen Anteil des Portfolios mit einem höheren physischen Risiko durch die Abhängigkeit von Ökosystemleistungen. Na, da werden Prozentsätze angegeben. Und das sozusagen ist in die Analyse als eine quantitative Angabe über einen finanziellen Effekt mit eingeflossen. Genau, also wir haben einmal tatsächlich eine prozentuale Schätzung über einen Teil des Portfolios und wir haben einmal eine qualitative Angabe, die sich auf einen quantifizierten Current Financial Effect bezieht.
Das ist aber jetzt nur die Lage aus tatsächlich Berichteten. Ne? Es gibt kein Marker daneben auch noch Projekte jetzt gegeben haben. Das war zumindest das, was ich mitbekommen habe, auch Unternehmen in Anführungszeichen der Realwirtschaft, die solche Projekte unternommen haben und sich das mit Hilfe von Beratern mal haben ausrechnen lassen mit diesen, sagen wir mal so, als Effekt praktisch mit einer recht hohen Unzufriedenheit, was die Ergebnisse anging und deren Interpretierbarkeit.
Ja, genau. Also das sind aber, wie gesagt, zwei Unternehmen gewesen, die bezogen auf ausgewählte Bestandteile des Nachhaltigkeitsberichts und die Anticipated Financial Effects sind ja in allen Umweltstandards gefordert, in ESRS, die jeweils in dem einen und einmal in dem anderen etwas angegeben haben. Ja? Und ist wirklich sehr, 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 sehr wenig. Also man kann sagen, also grundsätzlich hat man die Übergangsregel auch gezogen in ESRS.
Okay, danke. War das Analyse bezogen auf Deutschland oder war das weiter?
Das war Deutschland. DAX 40, MDAX, SDAX.
Okay, und okay. Aber wäre natürlich interessant, was für tolle Beispiele haben wir da jetzt, keine Ahnung, aus Frankreich oder so, wie man das halt sonst noch berichten kann.
Ich glaube, das kann man, wie gesagt, es geht jetzt erstmal um den Grundsatz im Sinne von kommt jetzt da was Vernünftiges bei raus oder nicht. Wir haben jetzt gesagt, bisher nur eine geringe öffentliche Berichterstattung. Wir haben, glaube ich, insoweit Projekte gelaufen gehabt, auch bei drei deutschen Unternehmen, die das insoweit, wie gesagt, ein Fragezeichen an diese ganze Übung gemacht haben. Und wir müssen jetzt irgendwie nur gucken, wie wir damit weiter umgehen. Vielleicht fangen wir erstmal an mit dem, Thomas, mit dem, was wir bisher als Eingabe dort formuliert haben. Können da nochmal überlegen, so mal anhand dessen, wo wir jetzt da stehen, ob wir da das so weiterverfolgen wollen oder ob wir da nochmal irgendwie einen anderen Zungenschlag da reinbringen, aber vielleicht genau, ich mal hart am Thema.
Ja, ich würde es mal, genau, ich teile es einmal meinen Bildschirm. Ich glaube, das liegt aber allen von euch auch vor, aber ich teile den Bildschirm jetzt mal trotzdem. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Das ist jetzt sozusagen der Entwurf der Eingabe, der ist auch relativ kurzfristig auch gekommen. Jetzt ist mein Teams verschwunden, so, jetzt sehe ich auch alle wieder. So, das ist jetzt hier nur, also es gibt ein Anschreiben vorneweg und dann gibt es einen Anhang. Der Anhang, der startet erst dann mit dem Hintergrund, wo eben gesagt wird, was die IFRS Sustainability Sustainability Disclosure Standard, also IFRS SDS bedeuten, was für ein Ziel die haben. Dann nehmen wir Bezug auf die ESRS und die Accounting Directive. Dann gibt es einen Punkt, wo wir die Joint Efforts bezüglich der Interoperability betonen und sagen, ja, da gibt es einen wichtigen Aspekt in der ganzen Standardisierungs-Community, nämlich dass möglichst eine enge Abstimmung zwischen der Global Baseline und den ESRS erfolgt. Also Stichwort Interoperability, dann kommt der Omnibus-Proposal, wird erwähnt, und dass wir als der SC sehr eng mit EFRAG zusammenarbeiten, wenn es über Überarbeitung der ESRS geht. So, dann gibt's einen Abriss, kurzen Abriss darüber, was in den IFRS dazu steht. Nehmen wir erstmal Bezug auf den S1. Der S2 enthält ähnliche Vorgaben, beziehungsweise spezifiziert die, aber fügt keine neuen hinzu. Das heißt, der eigentliche Ankerpunkt ist IFRS S1, wo dort sinngemäß das auch steht, was die Anticipated Financial Effects anbetrifft, ne? Und auch der Relief, den haben wir hier erwähnt, der kommt dann an der Stelle auch. So, ESRS ist da ein bisschen anders, ne? Da ist das grundsätzlich gefordert, ohne einen inhaltlichen Relief, da gibt es nur einen zeitlichen Relief, der geht für das erste Jahr generell von der Angabe, geht der aus, dass man die weglassen kann, und für die ersten 3 Jahre sieht der Relief die Befreiung von einer Quantifizierung von den Anticipated Financial Effects vor. So, und jetzt wird es noch ein bisschen interessanter, glaube ich, weil jetzt kommen nämlich tatsächlich die Textziffern, wo wir auf die Application Challenges kommen. Naja, dann sagen wir, die Rückmeldungen, die wir erhalten haben, die beziehen sich also kontinuierlich auch auf die Anforderungen, die quantifizierten finanziellen Auswirkungen oder Financial Effects offenzulegen, anzugeben. Dort ist die Aussage drin, dass die AFE im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsaspekten immer einen weiteren Blick in die Zukunft erfordern als andere Aspekte, was dazu führt, dass die immer mit einem hohen Maß an einer inhaltlichen und betragsmäßigen Unsicherheit verbunden sind. Deshalb werden solche Effekte auch in der internen Planung von Unternehmen, Finanzplanung, hauptsächlich in einer narrativen oder qualitativen Form berücksichtigt. Das steht in der Textziffer 14 so sinngemäß drin. Die 15er Textziffer ist eher eine konzeptionelle Behandlung des Themas. Es gibt weitere Rückmeldungen, somit steigen wir ein. Was ist denn jetzt das Konzept des Begriffs, erwartete finanzielle Auswirkungen, finanzielle Effekte? Es wird einmal zitiert eine Vorgabe aus dem PS1, also dem Practice Statement zum Management Commentary, kürzlich neu überarbeitet herausgekommen, dahingehend, dass im Management Commentary Prognosen oder Zielgrößen für die künftige finanzielle und nicht finanzielle Leistung nicht zwingend zu berichten ist. Das ist also nicht vorgeschrieben. Es gibt aber im PS1 Anforderungen für den Fall, dass solche Prognosen oder Zielgrößen dort enthalten sind. Dann schwenken wir rüber zum Lagebericht bzw. zum Management Report, also dem legalen Begriff in der EU-Rechnungslegungswelt, und zitieren dort den DRS20. Es sind Angaben zu machen, die ein Verständnis der voraussichtlichen Entwicklung des Unternehmens oder des Konzerns vermitteln, und und die damit verbundenen wesentlichen Chancen und Risiken sind auch anzugeben. Dann sagen wir, dass diese Angaben eigentlich schon Auskunft über finanzielle Auswirkungen geben, die als erwartet angesehen werden können, weil sie sich in erster Linie eben auf Risiken beziehen, die nicht schon im Jahresabschluss oder in einer anderen Kapitalmarktkommunikation erfasst sind. Die Frage ist halt, ist Letzteres nochmal richtig vor dem Hintergrund der Ad-Hoc-Publizität, aber dem Grunde nach ist es erstmal, kann man sagen, Risiken, die im Jahresabschluss auf jeden Fall und gegebenenfalls auch in einer anderen Kapitalmarktkommunikation nicht berücksichtigt sind. Mit der Textziffer 16 merken wir an, dass sich das Problem verschärft, weil die zugrunde liegenden Methoden fehlen, die für eine quantifizierte Vorhersage der finanziellen Auswirkungen von Nachhaltigkeitsaspekten erforderlich sind. Also entweder fehlen sie oder sie sind in der Entwicklung, sind aber noch nicht so weit entwickelt, dass man das mit einer hinreichenden Sicherheit auch tun kann. Wir haben festgestellt, dass im Rahmen der ESRS-Umsetzungsprojekte schon auch Unternehmen das getestet haben, aber dann zu der Entscheidung gekommen sind, die Ausnahme bzw. den Relief nach ESRS auch zu ziehen und darüber eben nicht zu berichten. So, was dann zu der Feststellung führt, dass die derzeit verfügbaren Instrumente und Methoden nicht zu aussagekräftigen und auch nicht zu entscheidungsrelevanten Informationen führen, weil diese Informationen, wenn sie quantitativ sind, zum einen sehr breit gestreut sein können, das ist eine sehr große Range, die da angegeben wird, oder es ist sehr unsicher, oder es ist sogar eine Kombination aus beiden. Das deckt sich mit unserer Beobachtung in der Praxis, dass die Ausnahme in den ESRS und der Relief in ESRS S1 auch offensichtlich wahrgenommen wurde. Und dann gibt sich unten dann noch in der 17 noch eine Schlussfolgerung, dass eine Anforderung zur Angabe quantifizierter AFE, die über die heutige Risikoberichterstattung hinausgeht, zu einer mangelnden Vergleichbarkeit führt, zu hoher Unsicherheit sowohl für Ersteller als auch für Nutzer führt und eine fragwürdige Entscheidungsnützlichkeit von Informationen in sich birgt. Und der Vorschlag ist dann in der 18 und der 19, dass wir die Quantifizierung der Anticipated Financial Effects den Unternehmen im Rahmen einer Accounting Policy Choice, vielleicht ist es auch nicht der richtige Begriff dafür, überlassen sollen. Also im Grunde genommen das Thema Freiwilligkeit und anstelle einer quantitativen Angabe stärker auf narrative Themen gehen, wie zum Beispiel eine Angabe darüber, wie nachhaltigkeitsbezogene finanzielle Auswirkungen in den Ergebnissen, in der Risikoberichterstattung und in die Planung einbezogen worden sind. Dann sagen wir nochmal 19, das haben wir auch EFRAG gegenüber so vertreten und wird dort auch aktuell diskutiert, haben wir ja vorhin gesehen, gibt zwei Optionen. Und weil es sich dabei um ein sehr wichtiges Interoperability-Thema handelt, sind wir der Ansicht, dass dies auch von der TIC und vom ISSB auch in Erwägung gezogen werden sollte. So. Ich sollte vielleicht noch ergänzen, dass unmittelbar mit dem Redaktionsschluss dieser Unterlage ich auch noch von Tanja, beziehungsweise im Auftrag von Tanja, von ihrer Kollegin, noch eine Rückmeldung dazu bekommen habe, was genau das Thema Anticipated Financial Effects angeht. Das ist in die Unterlage hier nicht mehr eingeflossen. Darüber müssten wir vielleicht auch nochmal reden, ob wir und wie wir das tun. Das sieht so aus, dass dort eine Begrenzung auf ein oder zwei individuelle steuerungsrelevante KPIs begrenzt wird, statt einer sehr breiten Vorgabe, die auf Financial Position, Performance, Cashflow und so weiter abzielt. Betonung liegt hier meines Erachtens tatsächlich auch auf steuerungsrelevant, was Management Approach wiederum wäre, dass man den Zeithorizont begrenzt für diese Vorausschau, mit der man sozusagen nach vorne schaut, auf den konkreten Planungshorizont des Unternehmens. Das ist auch meines Erachtens ein Ausfluss des Management Approach. Und bei den Unternehmen, in denen das Enterprise Risk Management und auch die Double Materiality Analysis nicht synchronisiert ablaufen, sollte man sich auf solche AFE beschränken, die im Risikobericht stehen. Und man braucht natürlich eine adäquate Vorbereitungszeit auf die Quantifizierung. Und ich nehme an, damit ist eher so etwas gemeint, was ein Transitional Relief für eine oder mehrere Perioden angeht. Und was die konzeptionelle Auseinandersetzung angeht, ist hier auch eine klare Definition empfohlen, was genau AFE sind, was Anticipated Financial Effects sind und Unternehmen nicht in den Konflikt bringt, auch noch über Effekte zu berichten, die es entweder gar nicht einschätzt oder die es auch gar nicht gibt. So, jetzt habe ich ganz viel geredet und jetzt hoffe ich, dass ich das einigermaßen verständlich in der Kürze der Zeit rüberbringen konnte und würde mich jetzt freuen, wenn ich von euch ein paar Rückmeldungen dazu kriege. Einschätzungen, Beobachtungen.
Also ich denke, dass gerade was Letzteres anging, das wäre das Thema nochmal, ob man jetzt diese Gedanken eines Management Approaches mit reinbringt im Sinne von, was macht denn das Unternehmen tatsächlich und was könnte man sinnvollerweise in dem Zusammenhang denn wirklich berichten, wenn man auf quantitative Daten gehen würde, ne?
Ja, genau. Also das, so habe ich auch den Hinweis verstanden, den ich gerade vorgetragen habe, dass dort wieder ein stärkerer Bezug auf den Management Approach gemacht wird, was insofern, wir haben das ja auch im Fachausschuss schon mal diskutiert, den Management Approach für die Quantifizierung von Anticipated Financial Effects, und das wäre zumindest mal konsistent mit dem, was wir in DS20 für den allgemeinen Teil des Lageberichts ja sagen. Mhm. Klaus.
Ja, ich glaube, das ist eine gute Richtung. Weil das hilft auch vielleicht auch so ein bisschen das Konfliktpotenzial daraus zu holen. Weil eigentlich wollen wir ja nicht, dass das ISSB irgendwie grundsätzlich was zurücknimmt, und im Prinzip ist die Idee dahinter ja schon sinnvoll. Ja, nur ist sie offensichtlich so, wie sie in den ESRS zumindest implementiert war, nicht verstanden worden. Und das war auch Ergebnis letztendlich der Diskussion. Ich hatte am Montag nochmal das Vergnügen, zusammen mit Adam Padela mit der Zuleut zu telefonieren, dass zumindest aus ISSB-Sicht das jetzt keine total abwegige oder neue Angabe ist, sondern dass es eigentlich im Wesentlichen darum geht, die Risiken, die man jetzt aus einer TCFD-Sicht identifiziert, halt klar zu benennen und halt die Auswirkungen der geplanten Maßnahmen letztendlich, also die finanziellen Auswirkungen der geplanten Maßnahmen zu quantifizieren. Und das ist etwas, das steckt in den ESRS ja eigentlich auch schon drin, nur eben teilweise auch an anderer Stelle. Und nämlich wenn ich dann bei der Quantifizierung meines Transition Plans, bei den entsprechenden Mitteln, wir hatten vorhin das Stichwort Mittel und Finanzierung schon mal, in ihrem Verständnis war es eigentlich genau das, während wir hier, und das war ja auch die Diskussion beim letzten Mal, sehr stark in dieses Risiken hinter den Risiken, ja, beyond the risks, gesucht haben, was denn eigentlich gemeint ist. Und das war zumindest im ISSB, oder scheint zumindest im ISSB-Verständnis nicht gemeint zu sein. Es meint eigentlich nur die Risiken und die geplanten oder erwarteten Aufwendungen für die entsprechenden Maßnahmen, die das Unternehmen hat. Und das ist eine deutlich greifbarere Größe als ein Anticipated Financial Effect, der sich irgendwie nochmal gegenüber Risiken und Plangrößen abgrenzen muss. Ja, und ich glaube, das ist vielleicht auch der Weg, wie man das Ganze einfangen kann, dass man deutlich macht, dass es eben nicht noch etwas weitergehendes anderes ist, sondern dass es sich darauf bezieht, was die Unternehmen konkret geplant haben und was sie konkret an Risiken sehen. Dann wäre der E19 alt, ja, nichts anderes als eine Zusammenfassung oder Zusammenstellung der Punkte, die ich eigentlich vorher teilweise beim Thema Ressourcen und Mittel schon berichtet habe, ergänzt um die Risikoperspektive. Ja. Wenn man das so verstehen kann, ja, dann sollten wir tatsächlich einfach nur sehen, dass die ESRS möglichst nah am Wording an das ISSB rankommen und sich genau dieses Verständnis etabliert. Dann könnten wir damit leben und müssten das auch nicht optional machen. Also tatsächlich, das war auch eine, auch nochmal, das darf ich auch vom Adam Patela mitgeben an der Stelle, fänden wir es schon unglücklich, wenn wir mit der ESRS-Anforderung hier tatsächlich hinter dem ISSB, was von der Anforderung nicht abrücken möchte, hinterblieben. Das ist auch etwas, also die Idee, das Ganze einfach nur freiwillig zu machen, glaube ich, ist wahrscheinlich die falsche Lösung. Die richtige Lösung ist einfach, da die Begriffsklärung herbeizuführen und damit die Burden zu limitieren, weil dann bin ich, wie gesagt, auf einem in dem Bereich, das sind die Dinge, die die Unternehmen ja eigentlich machen. Ich plane meine Maßnahmen für die nächsten Jahre so oder so und ich mache ja auch meine Risikoanalyse nach den physischen und transitionalen Risiken im Rahmen meines CCFD-Prozesses. So. Und wenn man dann auch noch eine ähnliche Relief macht, wie ISSB das hat, sagt, und wenn es nun halt in bestimmten Bereichen methodisch nicht geht oder weil ich die Skills oder Kapazitäten nicht habe, dann muss ich es halt sagen. Also man könnte tatsächlich auch einfach da versuchen, ESRS-seitig stärker auf den ISSB-Zug einzuschwenken und darüber die Harmonie wiederherstellen.
Was ja dazu noch offenbar auch notwendig ist, zumindest hat das Sue ja auch angedeutet, dass, ob das jetzt durch die ESRS oder durch die IFRS induziert wurde, so eine Art Fear of Quantification besteht, die man da reduzieren sollte. Und was da sicherlich auch ein Instrument wäre, um dabei zu helfen, wäre so Education Material, mit dem klar wird, was soll denn eigentlich ein Anticipated Financial Effect sein. Das ist eben genau das ist, was du sagtest, Klaus. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich werde in den nächsten 3-4 Jahren, das weiß ich jetzt schon, ich habe einen Investmentplan, da steht drin, ich muss 20 Millionen investieren in Klimaschutzmaßnahmen, dann wäre das so ein Anticipated Financial Effect, weil der sich im Moment ja nicht auf der Bilanz widerspiegelt. Ne? Also weil es gibt ja keine Rückstellung für Investitionen. Und auf der anderen Seite wäre der andere Anknüpfungspunkt, dass ich wiederhole so ein bisschen, was du sagst, nur um mal sicherzustellen, dass ich es richtig verstanden habe, dass das, was wir eigentlich heute auch schon im Risikobericht angeben müssten, im Grunde genommen ja auch dann die Anticipated Financial Effects ja auch angemessen widerspiegelt. Das heißt, mehr als das kann es ja eigentlich dann nicht sein.
Wenn man ja, auf du musst Konzept nur aufpassen, wie gesagt, wir reden ja über internationale Vorgaben hier. Wir reden jetzt mal nicht über unsere Welt. Das interessiert ja das ISSB im Zweifelsfall nicht, weil wir müssen, wenn da genau auf den Punkt kommen, was wir von denen da wollen. Ne? Also, Nur sagen, dass sich das besser einpassen muss und dann diese, wie gesagt, Education Material könnte da helfen und dann auch klar zu machen, soweit unter welchen, was sind denn in dem Zusammenhang sinnvoll, tatsächlich sinnvolle Angaben? Das ist ja das, was wir gerade eben besprochen haben, das besser zu verzahnen mit der Unternehmenswirklichkeit. Das ist ja alles, was du jetzt auch nochmal genannt hast. Wir müssen es nur so eintüten, dass sie hinterher nicht sagen, das kommen wieder die Europäer mit ihren Spezialthemen, sondern dass es insoweit ein bisschen Umfang. Was passiert jetzt? Irgendwie kommen extra dauernd die Teilnehmer. Okay.
Ja, gut, könnte man das vielleicht dadurch lösen, indem man eine stärkere Anknüpfung an tatsächlich eine Management-Approach verfolgt, indem man sagt, also wenn du es intern so planst, ja, dann kannst du es auch extern angeben.
Genau.
Herr Sack.
Entschuldigung, ich bin gerade aus technischen Gründen rausgeflogen und habe jetzt die letzten Minuten nicht mitgekriegt, aber ich meine, dass es ja um die Frage ging, ob möglicherweise eine Steuerung über ESG-KPIs oder so weiter durch das Management erfolgen könnte. Das wäre ja so die Fragestellung. Wir haben das bei uns bei der DVVA ja jetzt gerade auch auf der Agenda, nach welchen ESG-Kennzahlen soll denn überhaupt eine Unternehmensbewertung erfolgen und so weiter und so fort. Und unser Credo würde, glaube ich, sich mit dem decken, was Frau, wie heißt sie von der BASF, die Dame, die da noch den Eindruck gemacht
hat. Ja, Tanja Kastor.
Genau, dass man dort tatsächlich auch über dieses Instrument stärker in die Steuerung reingehen sollte. Die Unternehmen sollten selbst identifizieren, nach welchen KPIs sie ESG-mäßig auch steuern sollten, gemeinsam mit den Financials und das entsprechend auch darlegen. Also ich glaube, das ist der beste Weg, das zu tun. Also insofern, das wäre, glaube ich, relativ pragmatisch.
Damit können wir Thomas ja der ganzen Diskussion, was wir die bitten zu diskutieren, auch nochmal eine bestimmte Ausrichtung geben. Wenn wir jetzt sagen, Management Approach, sich näher das mit dem zu beschäftigen oder was jetzt Unternehmen tatsächlich berichten. Und dann kann man in diesem Zusammenhang ja sagen, einfach nochmal, also das konzeptionell auch nochmal mit EFRAG zu diskutieren, aber unter Umständen dann auch die Lehren daraus zu ziehen. Das wäre dann an Klaus Hufschlag gerichtet, auch ein Thema letztendlich für TIC, wo man jetzt sagen muss, das sind ja eigentlich Implementierungsthemen, wo man da noch ein bisschen praxisnäher vielleicht auch nochmal was tun könnte dann. Ne? Und das wäre jetzt auch nichts Abwegiges, wenn wir jetzt sagen würden, wir bringen das Thema mal auf den Tisch.
Ne? Ja, ich glaube, wenn wir in die Richtung gehen, dass es da mehr um Guidance und ausgearbeitetes Verständnis geht, ist das gut. Wir müssen halt nur schauen, dass dann die ESRS nicht irgendwie was anderes zementieren.
Nee, genau. Das nur, dass wir dann, wir wollen ja, dass die gemeinsam darüber nachdenken. Das ist ja der Punkt dann. Ne?
Genau.
Okay, das heißt, dass unser Proposal dann in dem Schreiben jetzt nicht mehr auf diese Freiwilligkeit abstellt, sondern eher darauf abstellt, mit der Bitte um zusätzliches Material, um irgendwie sicherzustellen, dass es um die Effekte geht, die das Unternehmen intern
zielgerichtetere Quantifizierung. Das, wir reden ja, wenn über einen Ansatz, wo wir sagen, wir wollen von einem Management Approach ausgehen, das genauer, also das kann sich ja, wie gesagt, in Diskussionen ausdrücken mit dem Richtung EFRAG. Das wäre aber dann was für das ISSB Board und den Staff und nichtsdestotrotz nochmal da ein bisschen mehr, wenn man jetzt sagt, worüber reden wir denn eigentlich, da nochmal ein bisschen konkreter zu werden, das könnte sich, wie gesagt, ausdrücken in Materialien, dass einfach damit klar wird, dass diese Quantifizierungsanforderung nicht so, das ist jetzt nicht der, dann mal so, dass der das unbewältigbare, sag mal so, Gespenst, sondern das muss, wenn ja, mit einer gewissen Ausrichtung erfolgen, um dann sinnvolle Angaben zu erzeugen. Wenn das, sag mal so, die DVFA in die gleiche Richtung treibt im Sinne von Management Approach, finde ich das ja eine tolle Aussage im Sinne von, damit können wir hinter was anfangen.
Also ja, wir hatten ja Entschuldigung.
Bitte Sie erst, Herr Sack, gerne.
Ja, also wir hatten ja schon vor einiger Zeit im letzten Jahr dazu geäußert, weil wir auch gefragt wurden, was macht ihr denn mit 1400, was auch immer, Datenpunkten oder ähnlichen. Und haben gesagt, das kann man ja gar nicht bewältigen in gewisser Weise. Und deswegen gibt es ja auch schon einige Unternehmen, ich kann jetzt ja positiv die DHL Group nennen, die ja auch in ihren Zielen, die im Vorstand, in der Bonifikation des Vorstandes ja ESG-Ziele schon mit drin hat, auch in den unterschiedlichen Dimensionen. Dimensionen und auch da durchaus quantitative Ziele mit drin hat. Und andere sind dabei, das vorzubereiten. Aber je nachdem, CO2-Ziele sind vielleicht für die Stahlindustrie besonders wichtig. Wasserziele wären jetzt vielleicht für die Getränkeindustrie von Relevanz. Also deswegen sollte das auf der Management-Ebene entschieden werden, wonach gesteuert werden soll, neben den Financials. Also insofern wäre das sicherlich ein vernünftiger, hilfreicher Hinweis.
Also das war schon thematisieren, Thomas, im Sinne von, das ist im Moment noch, geht einmal quer durch den Garten und einfach, dass dann Erwartungshaltung sicherlich da generiert oder die Unklarheit geschaffen wird praktisch bei den Unternehmen, wie man damit umgeht und dass das eine klarere, damals Anführungszeichen, Richtung erfordert. Ne? Und das kann ja sowohl ISSB, aber bitte Sie auch in Zusammenarbeit mit EFRAG nochmal drüber nachdenken, wie wir das noch weiter schärfen können. Und das wäre dann Richtung dieses Management Approaches.
Kathi?
Ja, ich wollte noch mal fragen bei der Diskussion jetzt. Wir haben ja vorhin oder heute Vormittag auch die zwei Optionen gesehen, die bei EFRAG derzeit jetzt auf dem Tisch liegen. Und die Option 2 ist ja letztlich das, was vom Fachausschuss auch befürwortet wurde, was praktisch keine Quantifizierung der Financial Effects bedeuten würde. Würden wir da dann auch entsprechend nochmal den Verweis auf eine ja, Ergänzung oder Schärfung bei den ISSB-Standards mit aufnehmen? Oder sonst laufen unsere Positionen da ja auseinander?
Ich denke schon, dass es darum geht, dann, dass diesen Quantifizierungs Anforderung, wenn hier eine klarere Ausrichtung zu geben, da kann, wie gesagt, diese Orientierung bei ISSB helfen. Da ist ja mehr oder weniger auch so ein Moment, wo man sagt, man versteckt sich ja fast hinter ISSB-Vorgaben. Dass man aber da sagt, okay, wir brauchen dann wirklich eine klarere Ausrichtung und es kann hier auch nur um Größen gehen, die letztendlich in Gegenstand oder die tatsächlich gemanagt werden, ne? Das war, was wir gerade eben besprochen haben, dass man da ein ganz klares Bild darum entwickelt, ne? Und das wird sich dann ausdrücken, sag mal so in einer wirklich Fokussierung dieser Quantifizierungsanforderung auf solche Umstände, ne? Das würde de facto bedeuten, dass man jetzt wieder da nicht das unbesehen da stehen lässt im Sinne von nach dem Motto, man kann dann sich da mal was ausrechnen lassen. Aber das muss ja irgendwas mit dem Unternehmensgeschehen dann zu tun haben, ne?
Ja, ich meine, das, was wir jetzt hier im Rahmen dieser Diskussion ja an Positionen herausgearbeitet haben, ist ja schon auch nochmal anders als das, was wir bislang gegenüber EFRAG vertreten haben, oder? Und ich finde schon, dass wir da einheitlich auftreten sollten. Das kann es auch durchaus bedeuten, dass wir gegenüber EFRAG unsere Position nochmal ändern, weil wir jetzt ja gerade nicht sagen, reine Freiwilligkeit, nein, sondern Ausrichtung am Management Approach, das, was tatsächlich im Unternehmen passiert.
Richtig, was aber indirekt zu einer signifikanten oder durch die Schärfung letztendlich diese ganzen Unsicherheiten drumherum wegnehmen könnte, im Sinne von, dass wir da nicht zu irgendwelchen Fantasiezahlen kommen, die mit denen auch auf der Nutzerseite keiner was anfangen kann. Ne?
Ja, okay, verstanden. Ich versuche es nochmal ganz kurz für mich zusammenzufassen, weil ich möchte ja gerne diese Eingabe dann auch nochmal anpassen. Das heißt, wir rücken jetzt ab, auch in der Eingabe von einer Forderung nach einer 100%igen Freiwilligkeit, sondern betonen hier den Management Approach. Anticipated Financial Effects sind zu quantifizieren, wenn das für die Steuerung auch getan wird und sie müssen sich insofern auch an den internen Zahlen orientieren, beziehungsweise sogar denen entsprechen. Über das Wording können wir nochmal reden. Und dass wir gegenüber dem ISSB über die TIC jetzt anregen, dazu auch nochmal klarstellendes Schulungsmaterial zu entwickeln, die eben ja das enthalten, was ich gerade versucht habe zu skizzieren, also Beispiele dafür, was Anticipated Financial Effects sind im Unternennung von unternehmensinternen Geschichten, Prozessen und so weiter.
Daneben müssten wir aber auch anregen, dass Board/Staff dann aber auch nochmal eine intensive Diskussion führen mit EFRAG-Vertretern, dass wir halt einfach diese Grundlagen klarer hinbekommen. Und das könnte, wie gesagt, diese Educational Material wäre dann Ausschluss dieser Überlegung. Ne?
Okay.
Und dann haben wir, glaube ich, unseren soweit möglichst das möglichst im Sinne von guten Willen bewiesen und dass man dem Zusammenhang dann auch einen gangbaren Weg eröffnen und zu sagen, okay, wie kommen wir denn da ans Ziel? Ne?
Ja, gut. Ich glaube, dann weißt Bescheid. Kathi, ach, du hast deine Hand nach oben.
Ja, einfach nochmal gegenüber EFRAG würden wir das dann praktisch im Rahmen der Kommentierung nochmal mit aufführen oder nicht nochmal.
Wir schicken denen den Brief. Wir schicken den Brief mal CC. Oder wir schicken den Anschluss nochmal an EFRAG, um da einfach nochmal klar zu machen, wo wir da jetzt herkommen. Und das ist auch das, was letztendlich vielleicht ein bisschen schwarz-weiß in diesen Optionen da herkommt, im Sinne von das vielleicht dann zu beliebig zu machen dann, ne? Das ist, wie gesagt, das ist eine Nuancierung, aber das kann man denen ja, wie gesagt, zur Kenntnis bringen, was wir da genau meinen. Und damit auch letztendlich unsere Positionierung versus Option 2 nochmal klar machen, was in dem Zusammenhang, weil das ist ja nicht als Option jetzt aufgeführt, sondern das ist ja die Interpretation, was jetzt EFRAG daraus gemacht hat. Ne? Und das ist insoweit sicherlich eine Kenntnisnahme und wir werden es auch entsprechend dann kommentieren. Also vorweg und dann, ich weiß nicht, wie gesagt, was mit Blick auf die Konsultation da rauskommen wird. Wir haben ja nicht mehr sonderlich viel Zeit, bis das Ding jetzt fertig wird. Nur, dass wir da eine klare Linie haben. So, ich hoffe mal, dass das insoweit dann vermittelbar ist, an Klaus Hufschlag gerichtet, dass wir dem Adam Pradeda das so mitgeben können, im Sinne von wir haben da nochmal das versucht, ein bisschen zu verfeinern. Und ich denke, da haben alle Beteiligten ja auch guten Willen bewiesen, zu sagen, okay, wie kommen wir denn da jetzt praktisch weiter, ne?
Ich denke, das müsste so dann funktionieren. Genau. Ja. Bin auf den Entwurf gespannt, Thomas.
ich auch.
Wir hängen alle an deinen Lippen, genau. So.
Gut. Jörg, ich habe jetzt erstmal keine weiteren Detailfragen. Ich würde jetzt die Aufzeichnung beenden.
Ja, danke schön.